Deutschlandfunk. Hintergrund.
Gefahr durch den IS. Propaganda, Spenden, Anschläge. Von Josef Römel.
22. März 2024. Erneut schockt der sogenannte Islamische Staat die Weltöffentlichkeit. Verübt eine Bluttat. 10 Jahre zuvor hatte die islamistische Terrororganisation in weiten Teilen Syriens und des Irak ein Staatsgebilde ausgerufen und eine Schreckensherrschaft errichtet. Als das sogenannte Kalifat besiegt wurde, schien die Gefahr gebannt. Doch auch an diesem Tag im März dieses Jahres meldet sich der IS zurück. Bewaffnete stürmen eine Konzerthalle bei Moskau. Mehr als 140 Menschen kommen bei der Attacke auf die Crocus City Hall ums Leben. Der IS hat sein Ziel erreicht. Durch den Anschlag hat er sich wieder in Szene gesetzt. Eine Herausforderung für die innere Sicherheit, auch in Deutschland. Anfang Mai, gut einen Monat später, sitzt Terrorexperte Hans-Jakob Schindler in seinem Büro in New York und hört sich eine etwa 40-minütige Drohbotschaft in arabischer Sprache an. Es ist ein neues Audio des IS, ausgestrahlt in diversen Propagandakanälen der Terrororganisation. Darin droht der IS, nach Moskau weitere Anschläge zu verüben. Gerade kurz vor der Fußball-EM in Deutschland sei das eine gefährliche Botschaft, warnt Schindler. Dem IS gehe es darum,
das Momentum, das durch den Anschlag in Moskau kreiert worden ist, zu nutzen, um einerseits natürlich seine Anhänger darauf aufzufordern, noch mehr Anschläge zu machen, aber auch natürlich, um neue Anhänger zu werben und Spenden zu sammeln. Denn solche Videos und solche Tonbotschaften sind immer auch dazu gedacht, eben die Spender einerseits darüber zu informieren, dass man auch wirklich auch weltweit relevant ist und weiterhin zu motivieren, Gelder an den IS zu schicken.
Mehr Propaganda also, mehr Spenden und Anhänger. Damit eine größere Gefahr für Anschläge. Hans-Jakob Schindler pendelt zwischen Deutschland und den USA. Seit mehr als 2 Jahrzehnten ist er gut mit den Geheimdiensten vernetzt. Bis 2018 war er Chefberater des UN-Sicherheitsrates, entwickelte mit seinem Team Vorschläge für neue Sanktionen gegen terroristische Gruppierungen und Personen, die global agieren. Seit ein paar Jahren ist Schindler Seniordirektor des Counter-Extremism Project, eine internationale gemeinnützige Organisation mit Büros in New York und Berlin. Einer der Schwerpunkte der Arbeit: die Geldströme der Islamisten in aller Welt zu verfolgen. Denn Terroristen brauchen Geld. Ihnen den Hahn abzudrehen, ist wichtig, um möglichen Anschlägen in der Zukunft vorzubeugen. Die Organisation wertet daher Ermittlungen aus, beobachtet Gerichtsverfahren und sie verfolgt Aktivitäten im Internet.
Islamistische Terrorismusfinanzierung bezieht sich dann eben auf solche Gruppen, die terroristisch definiert sind, aber aus dem islamistischen Spektrum kommen. Also von Al-Qaida über den Islamischen Staat bis hin zu Hamas und Hezbollah gibt es ja eine ganze Reihe von Gruppen, die jetzt auf verschiedenen Ebenen auch terroristisch definiert sind. Und alle diejenigen, die diesen helfen, entweder mit Geld oder Sachmittel oder sonstigen Geldwertenvorteilen, betreiben Terrorismusfinanzierung.
Besonders der IS sei momentan sehr aktiv, bestätigt Schindler. Seine Unterstützer sammelten vor allem im deutschsprachigen Raum Spenden, Geld, das sie für Gleichgesinnte in Lagerhaft im Norden Syriens bereitstellten. Deutschland stellt das vor eine große Aufgabe. Die Bundesanwaltschaft, das Bundesamt für Verfassungsschutz und das Bundeskriminalamt müssen umfassend ermitteln. Seit Jahren werden die Spendenaktionen verfolgt, die in den sozialen Medien im Internet beworben werden. Insbesondere im Messenger-Dienst Telegram. Am 17. April dieses Jahres ist in dieser Angelegenheit ein Prozess aufgenommen worden. Die Anklage vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf lautet: Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung durch das Sammeln von Spendengeldern. Rückblick: Im Mai 2023 schlagen Ermittler in ganz Deutschland zu. 100 Objekte werden durchsucht, besonders in Nordrhein-Westfalen. 7 Personen werden festgenommen. Ein Reporter der ARD-Rechtsredaktion berichtet in der Tagesschau.
Konkret geht es bei diesen 7 Beschuldigten um den Vorwurf der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland. Gemeint ist der sogenannte Islamische Staat. Konkret sollen sie eingebunden gewesen sein in ein internationales Netzwerk, das den Islamischen Staat in Syrien finanziert haben soll oder ihnen jedenfalls bedeutende Summen zugeleitet haben soll. Und dieses Geld sollen eben diese 7 Beschuldigten geholfen haben, anzuwerben und auf Konten zu deponieren und dann eben an Mittelsmänner in Syrien weiterzugeben.
Rund 250.000 Euro sollen die Beschuldigten eingesammelt haben, so die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft. 5 der Beschuldigten werden angeklagt. Fast ein Jahr nach der Razzia müssen sich die Männer und Frauen heute vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf verantworten. Sie kommen aus Nordrhein-Westfalen, Bremen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, sind alle dem Verfassungsschutz als Angehörige der Islamistenszene bekannt. Eine Angeklagte kommt zum Prozessauftakt voll verhüllt, trägt auch einen Gesichtsschleier mit Augenschlitz, einen sogenannten Niqab. Das Geld soll für IS-Frauen gedacht gewesen sein. IS-Frauen, die in Lagern im Norden Syriens inhaftiert sind, so die Ermittlungen. Als eine zentrale Figur gilt die inzwischen 25-jährige Elif Ö aus München. 2015 sorgte ihr Fall für Schlagzeilen, weil sie als 16-jährige Schülerin mutmaßlich nach Syrien gereist war, um sich dem IS anzuschließen. Die Analystin Sophia Koller, die seit Jahren zu IS-Frauen forscht, hat sich mit Elif Ö befasst.
Und nach der militärischen Niederlage des IS dann im Anfang 2019 wurde sie wie viele andere ausländische IS-Anhänger dann durch kurdische Kräfte festgenommen und saß erstmal so ein bisschen mehr als ein Jahr im Lager Al-Hol. Und auch dort soll sie weiterhin IS-Einstellungen angehängt haben. Sie war zum Beispiel anscheinend auch in einen tätlichen Übergriff involviert, in eine, in Anführungszeichen, Abtrünnige, also eine Person, die sich vom IS distanziert hatte, auch äußerlich, und die dann eben von Personen wie Elif Ö, die noch weiterhin sehr stark dem IS anhängen, ja, gemaßregelt wurden.
Elif Ö habe IS-Propaganda im Netz verbreitet und auf diese Weise Spenden gesammelt. Über den Telegram-Kanal Unsere Schwester soll sie allein 40.000 Euro eingeworben haben. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen sie wie auch gegen andere Frauen. In den vergangenen Jahren holte die Bundesregierung 27 deutsche Frauen mit ihren Kindern nach Deutschland zurück. Noch immer hält sich laut Auswärtigem Amt eine niedrige zweistellige Zahl von Frauen in den Lagern auf, die einst in Deutschland gelebt hatten und dann zum IS aufgebrochen waren. Aber das ist nur ein Bruchteil. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International berichtete im April, dass sich noch Hunderttausende Personen aus 74 Ländern in den Lagern aufhalten. In Camps, die für ihre schwierige humanitäre Lage bekannt sind. Es mangelt an sauberem Trinkwasser, Kinder sind unterernährt, die medizinische Versorgung ist schlecht. Kontrolle und Aufsicht sind nicht gewährleistet. Die kurdische Lagerverwaltung ist überfordert. Auf die schwierige Situation in den Lagern beziehen sich die Verteidiger vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf. Ihre Mandanten hätten nur Geld gesammelt, um die humanitäre Situation der Frauen und Kinder in den Lagern zu verbessern. Europäische Länder hätten diese Frauen im Stich gelassen. In der Tat, europäische Länder verhalten sich seit Jahren sehr zögerlich, diese Frauen und oft auch ihre Kinder zurückzuholen. Die Folge? In den Lagern hat sich die Situation verschlechtert, haben sich IS-Strukturen fest etablieren können. Doch inwiefern besteht damit auch eine Gefahr für die innere Sicherheit in Deutschland? Im Gespräch mit dem Deutschlandfunk fordert ein IS-Rückkehrer aus Europa, der anonym bleiben will, Zitat:
Ich finde, dass diese Telegram-Kanäle einfach rigoros stillgelegt werden müssen. Es kann von jungen Menschen gelesen werden, die es als Ungerechtigkeit ansehen, wie die armen Frauen dort im Stich gelassen werden. Es kann dazu führen, dass sich diese jungen Menschen radikalisieren.
Missstände in Syrien also, die im deutschsprachigen Raum instrumentalisiert werden. Für Propaganda, Spendenaufrufe, die Rekrutierung von Anhängern, für mögliche neue Anschläge. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat mehrere deutschsprachige IS-Unterstützerkanäle umfangreich analysiert. Eine Analyse liegt dem Deutschlandfunk vor. Die eingesammelten Spenden betragen demnach teilweise mehrere tausend Euro. Und so skizziert der Verfassungsschutz das Treiben in einem der Kanäle.
Im ersten Spendenaufruf gibt der Betreiber lediglich an, dass er für den Freikauf bereits 8.000 Euro gesammelt habe und weitere 3.000 Euro benötige.
In der Analyse vom Verfassungsschutz ist auch von Schleusern die Rede. Von Schleusern, die mutmaßlich mit Spendengeld bezahlt wurden, um IS-Frauen aus den Lagern zur Flucht zu verhelfen. Und zwar in die syrische Region Idlib. Dort haben islamistische Rebellengruppen das Sagen. Und genau in Idlib sollen sich nun IS-Frauen aufhalten, auch aus Deutschland, und seit Jahren von dort Spenden einwerben. Die Analystin Sophia Koller wundert das wenig. Frauen käme hier eine Schlüsselrolle zu. Propaganda und Spenden, dafür seien Frauen beim IS zuständig. Eine gefährliche Mischung.
Also aus meiner Sicht geht es im Gegensatz zu Männern bei den Frauen um eher ein langfristiges Sicherheitsrisiko. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die Frauen im Gegensatz zu Männern seltener selbst in Anschläge involviert sind, also sie tatsächlich auch durchführen. Aber eben, dass Frauen sehr aktiv sind, generell Netzwerke aus dem Bereich des IS aufbauen, pflegen, ausbauen, darüber eben ganz wichtige Unterstützungsleistungen anbieten können. Also eben Propaganda, Finanzierung, Kontakte herstellen, Personen rekrutieren.
Waren daher auch die, die jetzt in Düsseldorf vor Gericht stehen, ein nützliches Werkzeug für die Kommandozentrale? Für die IS-Frauen in Idlib? Auf Anleitung aus Syrien sollen die Angeklagten Spenden entgegengenommen und weitergeleitet haben, so die Ermittlungen, auf denen die Anklage fußt. Weitere Fragen stellen sich. Wie genau lief der Transfer ab? Und warum ist es offenbar schwer, dem auf die Spur zu kommen? Die Überweisungen auf die Konten wurden laut Ermittlern getarnt. Als Geld für Urlaub, Geschenk oder Uwe. Aber auch mit Verwendungszwecken wie Lebensmittelpaket oder Medizin. Den Banken falle eine so getarnte Transaktion kleinerer Beträge von zum Beispiel 50 Euro nicht auf, sagt Experte Hans-Jakob Schindler. Auf diese Weise ließen sich nach und nach Millionen einsammeln.
Die Banken, und das ist der Unterschied zwischen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, können jedoch an den Geldflüssen alleine kaum erkennen, dass es sich um Terrorismusfinanzierung handelt. Also bei Geldwäsche gibt es typische Patterns, die man erkennen kann, also überteuerte Rechnungen, große Beträge, die hin und her geschoben werden. Terrorismusfinanzierung sieht für eine Bank, wenn man nicht weiß, wer Gelder für welchen Zweck an wen schickt, schlicht und ergreifend wie ganz normale Geldtransaktionen aus.
Schindler weist außerdem auf ein traditionelles Finanztransfersystem hin, das weltweit existiert, im Nahen und Mittleren Osten ganz besonders genutzt wird. Das sogenannte Hawala-Banking. Es funktioniert ohne die Verwendung von Kreditinstituten. Stattdessen vertrauen Menschen auf ein Netzwerk von Vermittlern. Wenn jemand Geld senden möchte, gibt er es einem lokalen Vermittler. Dieser kontaktiert einen anderen am Zielort, der die entsprechende Summe dann an den Empfänger auszahlt. Die beiden Vermittler regeln später die Schulden untereinander. Auf diese Weise wird seit Jahrtausenden Geld verschickt, um zum Beispiel Menschen in Notsituationen zu helfen, die womöglich kein Bankkonto haben. Doch Terroristen missbrauchen dieses System, um etwa Spendengeld für terroristische Aktivitäten sicher von Deutschland über die Türkei nach Syrien zu bringen.
Es ist eigentlich in Deutschland nicht legal, ein Hawala-Dar zu sein. Absurderweise ist es aber doch legal oder zumindest mal kein Vergehen, ein Hawala zu nutzen. Also in dieser seltsamen Regulierung ist es natürlich eine ganz offene Flanke des deutschen Finanzsystems, hier keine Regulierung einzuführen, wie zum Beispiel Australien gemacht hat oder Djibouti, Indonesien.
Umso wichtiger ist es, Spendenaktionen im terroristischen Milieu rechtzeitig zu erkennen, im Keim zu ersticken, damit den Geldhahn zuzudrehen. Beim Bundeskriminalamt gibt es dafür ein eigenes Internetzentrum, in dem islamistische Propaganda und damit auch Spendenaktionen ausgewertet werden. Man habe in den vergangenen Jahren einige IT-Spezialisten gewinnen können, heißt es vom BKA. Das ist auch notwendig. Denn zunehmend sammeln Terrorgruppen und Organisationen wie der IS Geld auch über Kryptowährung. Genutzt wird momentan die Kryptowährung Monero. Das wird deutlich in einer Internetzeitschrift der Voice of Khorasan. In mehreren Ausgaben wurde in Artikeln und aufwendig gestalteten Grafiken gegen den Westen gehetzt. Zuletzt fanden sich auch Aufrufe zu Anschlägen während der Fußball-EM in Deutschland. Gepaart werden solche Aufrufe mit Aufforderungen zu spenden, eben via Kryptowährung Monero inklusive Barcode-Scanner, um das Geld möglichst schnell zu überweisen.
Bitte spendet mit Monero, um den Dschihad zu führen,
heißt es unter anderem im Spendenaufruf des IS. Genau genommen ist es ein Aufruf des afghanischen IS-Ablegers. Der Name der Zeitschrift Voice of Khorasan ist Programm. Denn der afghanische Ableger heißt ISPK, Islamischer Staat in der afghanischen Provinz Khorasan. Laut Experte Schindler wurde die Gruppe 2014 von der IS-Zentrale in Syrien und im Irak gegründet. Von der Zentrale erhalte die Gruppe auch den Großteil ihres Geldes, im Gegensatz zu anderen IS-Ablegern, die sich selbst finanzieren müssten, über Drogen und Menschenhandel, Erpressung, Spenden. Der afghanische Ableger des IS, der ISPK, ist dabei in der Lage, eine Struktur aufzubauen, die dem IS auch anderswo hilft, mit groß angelegter Internetpropaganda inklusive Zeitschrift. Propaganda, die insbesondere bei Jugendlichen verfängt, berichtet ein IS-Aussteiger aus der Umgebung von Wien. Er will seinen Namen nicht im Radio hören, denn immer wieder werde er von IS-Anhängern angefeindet, sagt er im Interview. 2014 war er als Jugendlicher für gut 2 Jahre in die Fänge des IS geraten. Heute arbeitet er in der Prävention. Der IS-Aussteiger kümmert sich um Jugendliche, will verhindern, dass sie sich radikalisieren. Der IS lege den Islam falsch aus.
Merkt man auch sehr, sehr stark, dass auf Social Media, auf TikTok, auf Instagram und so weiter, dass der IS wieder beginnt zu leben, mehr oder weniger. Auch wo Jugendliche mich persönlich angreifen und mich fragen, so, was sind die Eigenschaften vom IS, dass sie Übertreiber sind. Warum sind das Übertreiber? Weil sie kennen den IS nicht, beziehungsweise kannten den IS nicht, wie er früher war und was er früher gemacht hat. Und kennen halt nur das Bild, das sie heute vermittelt bekommen von den IS-Lern.
Der IS stelle sich gerne fälschlich als Kämpfer für die Rechte der Muslime dar, könne damit insbesondere junge, labile Menschen mit seiner Propaganda manipulieren. Mit 14 Jahren war der IS-Aussteiger selbst radikal, sammelte mit Gleichgesinnten Geld für den IS in Syrien, wollte irgendwann auch dorthin. Er bewegte sich in einem Milieu, das den Westen und seine liberale Lebensweise verachtete. Seine Aufgabe? Gelder für die angeblich große Sache zu sammeln.
Ja, es war tatsächlich so, dass uns gesagt wurde, alles, was du hier erbeuten kannst, ist Kriegsbeute. Wir haben dann Handys auf Raten geholt und haben die Handys gar nicht bezahlt. Für die Handys und die ganzen Elektrogeräte, die wir da genommen haben, die haben wir halt dann weiterverkauft, schwarz, und haben so Geld gesammelt.
Auf diese Weise seien Zehntausende Euro zusammengekommen, sagt der Aussteiger. Das Geld sei in die Türkei gebracht worden, dann wahrscheinlich weiter über Hawala nach Syrien. Der Aussteiger warnt vor den Strukturen des IS, insbesondere dem afghanischen Ableger ISPK. Die Gefährlichkeit zeigte sich in einem Gerichtsfall von 2022. 5 Tadschiken im Alter zwischen 25 und 33 Jahren wurden zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Laut Oberlandesgericht Düsseldorf standen sie via Internetchat mit einem ranghohen IS-Mitglied in Afghanistan in Kontakt. Der hatte sie zu Anschlägen in Deutschland instruiert. Zitat:
Nach Möglichkeit werden wir helfen. Denn Juden und Christen sind überall. Man muss überall etwas machen.
In den vergangenen Monaten haben deutsche Behörden mehrfach ISPK-Zellen wie diese ausgehoben. Unter anderem soll der afghanische Ableger der Terrororganisation IS auch Anschläge auf Volksfeste geplant haben. Die Angeklagten stehen deswegen vor Gericht. Wie weit die mutmaßlichen Terroristen wirklich bei Planung und Ausarbeitung waren, muss noch bewiesen werden. Die Verdächtigen hätten vor allem viel geredet, wenig Konkretes gemacht, heißt es von Seiten der Verteidigung. Trotzdem, die Prozesse zeigen, der IS ist auch in Deutschland aktiv. Er sammelt Spenden, um terroristische Aktivitäten, um Anschläge zu verüben. Auch in Europa. Und Frauen spielen dabei eine Schlüsselrolle.
Das war der Hintergrund. Gefahr durch den IS. Propaganda, Spenden, Anschläge. Von Josef Römel. Redaktion Susanne Elkafif.